begrüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Guten Morgen. Ihr seid da. Oder seid ihr von diesem Text erschlagen oder getroffen? Schwer. Ja, ich hätte mir dieses Thema nicht selbst ausgesucht. Nicht zuletzt, weil es so unterschiedlich gesehen wird, umstritten ist. Zungenrede, Sprachenrede. Und es haben schon mindestens zwei von uns oder drei von uns darüber gepredigt, vielleicht auch mehr. Und vielleicht haben wir gar nicht alle dasselbe gesagt. Je nachdem, wie gut ihr zugehört habt, habt ihr vielleicht auch bei uns unterschiedliche Meinungen festgestellt. Und an was soll ich mich jetzt orientieren? Oder ich fange mal nochmal anders an. Wenn ich jetzt mit einer Umfrage unter euch starte, wer von euch, bitte meldet euch nicht drauf, das ist rhetorisch gemeint, wer von euch hat die Gabe des Zungenredens oder der Sprachenrede? Wer von euch hat die Gabe der Prophetie? Dann ist es ein prima Mittel, die Gemeinde zu spalten mit so einem Thema. Vielleicht habt ihr Unterschiedliches von uns gehört und denkt, was ist denn nun mit diesem Thema los? Und was ist mit unseren Verkündigern los? Wie sind solche Geistesgaben zu sehen? Von daher bin ich heute Morgen ein bisschen zitternd bei diesem Thema. Bisschen. Und gleichzeitig, denke ich, ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ihr habt den Text als Ganzes gehört. Ich lese uns nochmal die Verse 20, 1. Korinther 14, die Verse 20 bis 25, um die es heute Morgen gehen soll. Liebe Geschwister, seid nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu verstehen. Seid unschuldig wie kleine Kinder, wenn es um das Böse geht. Aber im Verstehen dieser Dinge seid reif und erwachsen. In der Schrift heißt es, ich werde durch andere Sprachen und durch die Lippen Fremder zu meinem Volk sprechen. Doch selbst dann werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Ihr seht also, dass das Reden in anderen Sprachen ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für Ungläubige ist. Die Prophetie dagegen dient den Gläubigen und nicht den Ungläubigen. Wenn nun Ungläubige oder Menschen, die nichts davon verstehen, in eure Versammlungen kommen und alle reden in einer anderen Sprache, werden sie euch nicht für verrückt halten. Wenn ihr jedoch alle prophetisch redet und irgendein Ungläubiger oder Fremder kommt herein, dann wird er von seiner Schuld überzeugt und durch das, was ihr sagt, überführt. Während er zuhört, werden seine geheimen Gedanken offenbar und er wird auf seine Knie fallen und Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. So ein toller Text. Wenn du mal drüber hinausgehst, dir Gedanken zu machen, gibt es Sprachenrede, Zungenrede, was ist mit Prophetie und so weiter. Wenn du darüber hinausgehst und ein Text mündet darin, auf die Knie zu fallen und Gott anzubeten und zu sagen, Gott ist wirklich hier. Was für ein klasse Text. Was für ein wunderbarer Gott. Deshalb habe ich als Thema formuliert Gottes Absicht mit Sprachenrede und Prophetie. Was beabsichtigt Gott damit? Liebe Brüder, liebe Geschwister, seid nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu verstehen. Als stolzer Großvater eines 11 Monate alten Enkels habe ich gleich an Julius gedacht. Seid nicht wie Kinder, die nicht verstehen. Julius ist so süß. Also 11 Monate ist ein klasse Alter. Und er hatte eine schwere Kopf-OP. Der Schädel wurde geöffnet. Ist alles gut gegangen. Wir sind sehr, sehr happy. Sehr schön. Und jetzt hat er eine Narbe. Die geht tatsächlich einmal oben rum. Ich habe euch kein Bild mitgebracht. Es ist nicht leicht zu ertragen, dieser Anblick zuerst. Und nun wird es hoffentlich Sommer und die Sonne scheint und Julius hat noch nicht viele Haare und ist draußen und er mag zwei Dinge überhaupt nicht. Und Mütze und eincremen. Das ist das, von dem der Text hier spricht. Da ist etwas ganz, ganz Ernstes und das Kind ist so unreif, so unmündig, dass es es nicht versteht. Die Mütze ist lästig, also Mütze weg und eincremen mit Händen, Füßen, ja Zähne hat er noch nicht viel, mit allem Wehren, was er hat. Das ist das, was hier steht. Liebe Brüder, seid nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu verstehen, sondern seid unschuldig wie kleine Kinder, wenn es um das Böse geht. Aber im Verstehen dieser Dinge sollt ihr reif und erwachsen sein. Wie kleine Kinder, wenn es um das Böse geht. Kleine Kinder, zumindest in diesem Alter, sind offenbar noch nicht bewusst berechnend. Das werden wir aber berechnend. Er will auch nicht für sich bewusst alles und die anderen bekommen nichts. Er will nicht bewusst den Ton angeben und die andere in eine bestimmte Richtung bringen. Unbewusst setzt er alles ein, um das zu bekommen. Aber das ist nicht böse, weil er noch nicht mündig ist. Wie ist es mit uns, die wir etwas erreichen wollen in der Gemeinde? Ist es so, wie wir in der Predigt gehört haben über das Kapitel 13? Da geht es um Gaben und wenn wir sie einsetzen, wie muss es geschehen? In Liebe. Die Liebe sucht nicht das Ihre, das Eigene, den eigenen Vorteil, den eigenen Nutzen, sondern die Liebe ist darauf bedacht, und wir sind beim Einsatz von Gaben, wie hieß es in der letzten Predigt, letzten Sonntag, dass der andere erbaut wird. Darum geht es bei Gaben. Es geht nicht um Recht haben. Es geht nicht darum, die Meinung des anderen zu verurteilen. Sondern es geht um den anderen. Gaben, die Gott mir, die Gott dir gegeben hat, dienen dazu, dass der andere erbaut wird. Das ist mündig sein, das ist reif sein, das ist erwachsen sein. Oder wenn ich diesen Satz anders übersetze, wie heißt es hier in der deutschen Übersetzung? Ja, im Verstehen dieser Dinge sollt ihr reif und erwachsen sein. Wir könnten übersetzen, vollkommen sein. Sprich, wahre Erkenntnis zielt immer auf den Nutzen für den anderen. Auferbauen vom anderen. Und das mitten um ein Streitthema, gibt es Zungenrede, Sprachenrede noch oder nicht? Können wir das einsetzen in der Gemeinde? Wie setzen wir es ein? Verbieten wir es ganz? Und so weiter und so fort. Ich möchte noch etwas zu diesem Reif- oder Erwachsensein sagen. Ich habe vorhin angesetzt, ihr habt vielleicht den einen Verkündiger bei uns so gehört zu diesem Thema und beim anderen ein bisschen anders. Oder vielleicht sogar ganz anders. Ich weiß gar nicht, wo ihr alle steht sonst. Der Werner und der Andreas und wer sonst noch zu diesem Thema die letzten Wochen gesprochen hat. Und dann sagt da vorne einer etwas, was mir gar nicht passt. Was mache ich dann? Dann lehne ich mich für diesen Sonntag zurück, für diesen Gottesdienst. Hat mir ja nichts zu sagen. Was ist, wenn Gott dir trotz der anderen Meinung des Verkündigers heute Morgen oder am letzten Sonntag oder wann immer auch etwas sagen will? Das ist das, was ich hier für mich selbst, und ich rede von mir, für mich selbst erkannt habe. Es ist nicht meine Aufgabe, mich an der Meinung, der Auslegung, jetzt hier im Blick auf Zungenrede und auf Prophetie, des jeweiligen Verkündigers zu stoßen, sondern ich möchte auf Gott hören, was er durch diesen Text sagt. Und vielleicht sogar durch den Verkündiger sagt, der eine andere Meinung hat. Wie kleine Kinder, wenn es um das Böse geht. Ich habe hier stehen, nicht berechnend auf den eigenen Vorteil aus sein, nicht für sich das Bessere wollen, nicht dem anderen Böses tun wollen, nicht hinterlistig oder heimtückisch sein. Kinder. Vers 21, jetzt kommen wir zum Thema. In der Schrift heißt es, in der Schrift, im Alten Testament heißt es, ich werde durch andere Sprachen und durch die Lippen Fremder zu meinem Volk sprechen, doch selbst dann werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das ist ein Zitat aus Jesaja 28 aus der Schrift. Ich lese uns mal das ganze Zitat, Jesaja 28, die Verse 11 und 12. Da heißt es, ja, Gott wird tatsächlich durch rätselhafte Rede und in fremder Sprache zu diesem Volk sprechen. Er hatte ihnen gesagt, hier werdet ihr Ruhe finden, die Erschöpften können sich ausruhen, doch sie wollten nicht hören. Deshalb wird es tatsächlich so kommen, dass ihnen das Wort des Herrn wie ein Blabla und ein Papalapap, wie bedeutungsloses Geschwätz mal hier, mal dort vorkommt. Darüber sollen sie rücklings stolpern und zerschmettert werden, in die Falle gehen und gefangen werden. Wenn ich die Diskussion zu diesem Thema über die letzten Jahrzehnte verfolge, und ich habe sie verfolgt, dann ist das einer der Texte, der am meisten in ganz unterschiedliche Richtungen gebraucht worden ist. Und jeweils hat man seine Meinung damit zementiert. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Was heißt dieser Text hier in Jesaja 28? Da wird das Gericht angekündigt durch die Assyrer. Ende des Nordreiches Israel. Das Gericht durch die Assyrer und die sprechen eine andere Sprache. Und sie sind was? Gerichtswerkzeug Gottes. Jetzt gehen wir nach Pfingsten. Bei uns liegt ja Pfingsten schon wieder ein paar Wochen zurück. Jüdische Leute haben gerade Pfingsten vergangene Woche gefeiert. Shavuot, Wochenfest. Und wie war es an Pfingsten? Da haben jüdische Menschen angefangen, in anderen Sprachen zu reden. In anderen Sprachen, verständlichen Sprachen. Manche, ich bleibe mal bei heutigen Sprachen, haben vielleicht mit Russisch angefangen und die anwesenden Russen haben es verstanden. Und manche haben, wen haben wir denn anwesend? Chinesisch angefangen. Und jemand hier ganz in der letzten Reihe hätte es verstanden. Haben wir noch andere Fremdsprachen hier anwesend. Aber ihr kennt den Text aus Apostelgeschichte 2. Und das hat für manche zum Segen gewirkt, nämlich die, die es angenommen haben. Und für andere hat es zum Gericht gewirkt, nämlich die, die das nicht angenommen haben. Das ist der Vergleich, den Paulus hier zieht. Sprachenrede oder Zungenrede, ohne diese Spannung aufzulösen, dient für die einen zum Segen und für die anderen zum Gericht. Das ist das, was Gott hier unter anderem sagen möchte. Das haben wir einmal in Jesaja, da kommen die Assyrer und die reden Assyrisch und das versteht er nicht. Und sie sind mein Gerichtswerkzeug. Und das haben wir nochmal in Jeremia 5, 15. Ich werde ein fremdes Volk gegen euch aufhetzen, spricht der Herr. Sein unbezwingbares Volk, ein uraltes Volk, ein Volk, dessen Sprache du nicht kennst und dessen Worte du nicht verstehst. War mir auch nicht bewusst, dass das gleich zweimal hier nochmal von den Babyloniern gesagt wird. Eine Sprache, die du nicht kennst, und auch da war es Gericht, jetzt über das Südreich Juda. Hier an Pfingsten, ich gehe in Apostelgeschichte 2, haben wir eine Entscheidung. Eine Entscheidung bis heute. Da heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 4, alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, menschlich verständliche Sprachen in dem Fall, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Vers 7 und 8. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Vers 11. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Jetzt komme ich zurück zu erwachsenem, zu reifem Umgang mit unserem Thema. Und das ist die Frage, worum geht es bei Sprachenreden, Zungenrede? Worum geht es? Was ist der Inhalt? Sind es tatsächlich die großen Taten Gottes? Das wäre eine Frage, die lohnt sich allgemein. Aber da bin ich hier beim Kern. Worum geht es? Geht es um die Taten Gottes oder geht es um etwas ganz, ganz anderes? Da möge sich jeder selbst prüfen, der in Zungen redet. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wie entscheide ich mich bei Zungenrede? Führt es mich zu Gott hin? Oder treffe ich die Entscheidung gegen Gott? Das ist das, was hier in Apostelgeschichte 2 geschieht. Die einen gehen zu Gott hin, denn es geht ja um die großen Taten Gottes. Und die erkennen, wer dieser Gott ist. Und die anderen spotten, heißt es weiter in Apostelgeschichte 2, die sind ja betrunken, die sind voll süßen Weins. In Jesaja 28 heißt es, sie wollten nicht hören. Deshalb wird es tatsächlich so kommen, dass ihnen, und jetzt kommt's, das Wort des Herrn wie ein Blabla und ein Papperlapapp, wie bedeutungsloses Geschwätz mal hier, mal dort vorkommt. Diese seltsame Umschreibung ist, dass dieses Hebräisch nicht ganz leicht zu übersetzen ist. Manchmal lässt man es ja auch einfach umschreibend stehen. Der Punkt ist, ihnen kommt das Wort Gottes wie bedeutungsloses Geschwätz vor. Kannst du dir das vorstellen, dass dir das wie bedeutungsloses Geschwätz vorkommt? Ja, ich kann das allzu gut vorstellen, wenn ich einfach hier rausschaue. Das ist das, was ständig geschieht. Zugespitzt auf unser Thema Zungenrede heißt das, es ist von den großen Taten Gottes die Rede. Stell dir vor, du stellst dich hier auf den, wie heißt der hier in Godesberg, den Theaterplatz und verkündigst laut, mitten in diese Welt hinein, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Wie kommt es den Leuten vor, im günstigen Fall wie bloßes Geschwätz? Der ist völlig durchgedreht. Das ist hier der Punkt. Das sind die großen Taten Gottes und wie kommt es an? Zu was führt es? Vers 22. Ihr seht also, dass das Reden in anderen Sprachen ein Zeichen nicht für Gläubige, sondern für Ungläubige ist. Die Prophetie dagegen dient den Gläubigen und nicht den Ungläubigen. Also Sprachenrede, Zungenrede als Zeichen für die Ungläubigen. Wenn ihr ganz genau zugehört habt bei der Textlesung vorhin oder wenn ihr das Kapitel auch für euch schon so am Stück gelesen habt, ist euch vielleicht aufgefallen, das wirkt fast wie ein Widerspruch zu dem, was Paulus vorher gesagt hat. 1. Korinther 14, Vers 6. Liebe Brüder, wenn ich käme und in einer anderen Sprache zu euch redete, was würde euch das nützen? Wenn ich für euch jedoch eine Offenbarung oder eine besondere Erkenntnis oder eine Prophetie oder eine Lehre hätte, dann würde euch das helfen. Vers 19. In einer Gemeindeversammlung spreche ich lieber 5 verständliche Worte, die anderen helfen, als 10.000 Worte in einer anderen Sprache. Also nicht Sprachenrede. Und jetzt doch Sprachenrede. Ich hatte vorhin vor dem Gottesdienst zu Werner gesagt, unsere lieben Ältesten hätten den Text atomisiert, entschuldige den Ausdruck. Ihr habt ihn in kluge Abschnitte geteilt, weil in einem Abschnitt behandelt Paulus einen Aspekt und in einem anderen Abschnitt, in dem wir jetzt hier sind, einen anderen Aspekt. Das sind keine Widersprüche, sondern verschiedene Seiten einer Münze. Hier geht es darum, Sprachenrede, Zungenrede für Ungläubige als Zeichen des Gerichts. Stellt euch vor, wir reden hier alle in Sprachen, in Zungen. Und ein Nichtgläubiger kommt herein. Hier steht, das dient ihm als Gericht, zum Gericht. Überraschend, oder? Also für mich ist das sehr überraschend. Das Reden in anderen Sprachen ist ein Zeichen nicht für Gläubige, sondern für Ungläubige. Aber genau so war es doch an Pfingsten, oder? Das hat denen, den jüdischen Menschen, die da anwesend waren an diesem Wochenfest, wie es heißt, Pfingsten, zum Gericht gedient. Das Spotten, die sind ja voll süßen Weins, das ist ja nur i-Tüpfelchen. Die Ablehnung, um die geht es. Ja. Vers 23, wenn nun Ungläubige oder Menschen, die nichts davon verstehen, in eure Versammlungen kommen und alle reden in einer anderen Sprache, werden sie euch nicht für verrückt halten. Ja, nochmal Pfingsten, ich lese uns nochmal den Vers Apostelgeschichte 2, 13. Manche spotteten, die sind nur betrunken, das ist alles. Ist etwas, wo ich noch nicht so ganz verstehe. Wie geht's euch damit? Wenn die Leutchen an Pfingsten in nicht verständlichen Sprachen geredet hätten, dann würde ich das leichter verstehen, dass man sie für verrückt hält. Weiß nicht, ob du das schon kennst, erlebt hast, dass Menschen in unverständlichen Sprachen beten. Wenn du das schon erlebt hast, das ist schon am Anfang befremdlich und vielleicht nicht nur am Anfang. Ja, dass man dafür verrückt hält, das ist leicht nachzuvollziehen. Aber nun fangen die ja an, bei welchen Sprachen war ich vorhin? Bei Russisch und Chinesisch und nehmen wir noch ein Arabisch dazu. Warum hält man die für verrückt? Warum hält man die für verrückt? Sagen sie bloß. Aber die haben schon irgendwie den Eindruck. Ich weiß nicht, wenn du hier, gehen wir nochmal auf den Theaterplatz, ganz viel Arabisch hörst. oder Koblenzer Straße, oder? Dann hältst du die eigentlich nicht für betrunken, oder? Also ich hoffe es mal, dass man sie nicht für betrunken hält und auch nicht für verrückt. Und doch steht das hier ein Stück weit. Ich gehe mal mit euch in Apostelgeschichte 26. Da hält Paulus eine flammende Rede vor dem Festus. Was für einen Titel hat er? Also Präfekt oder der Statthalter. Und da heißt es Apostelgeschichte 26, 24 und 25, plötzlich rief Festus: Paulus, du bist verrückt. Doch Paulus erwiderte: Ich bin nicht verrückt, ehrwürdigster Festus. Was ich sage, ist wahr und meine Worte sind vernünftig. In der Luther-Übersetzung von 1912 heißt es so treffend: Paulus, du rasest. Du rasest. Und er hat jetzt nicht in unverständlichen oder in Fremdsprachen oder was geredet, sondern der war total ergriffen von der großen Wahrheit Gottes. Was ist hier die große Wahrheit Gottes in Apostelgeschichte 26? Ja, ich lese mal noch ein bisschen mehr, ist völlig richtig. Ich habe irgendwie gehört, Christus ist auferstanden. Nämlich, dass der Christus leiden und als erster von den Toten auferstehen würde. Wenn du das vehement vertrittst, verkündest, proklamierst, dann kann es dir passieren, dass es heißt, du rasest. Es geht offenbar nicht um das Äußere. Ich komme jetzt zurück zum Zungenreden, Sprachenrede. Es geht nicht um das Äußere, sondern um den Inhalt. Wenn du vertrittst, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, das ist der Kern des Evangeliums, dann kann es dir passieren, dass Leute über dich denken und sagen, du rasest. Das ist ein gutes Zeichen für dich, wenn sie das denken und den Anstoß merken. Es ist furchtbar, wenn sie dabei stehen bleiben. Vers 24. Wenn ihr doch alle prophetisch redet und irgendein Ungläubiger oder Fremder kommt herein, dann wird er von seiner Schuld überzeugt und durch das, was ihr sagt, überführt. Also eben war ich bei den großen Taten Gottes, Zungenrede, Sprachenrede. Jetzt bin ich beim prophetisch Reden und hier wird ein Punkt genannt, von Schuld überführt. Von Schuld überführt. Aber bevor ich zum Schuldüberführen komme, erstmal die Frage, was ist eigentlich Prophetie? Was ist Prophetie? Ich weiß nicht, wie oft ihr das die letzten Wochen erklärt bekommen habt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich oft. Ich will es auch nochmal machen. Und ich habe es hier so formuliert: verständlich im Namen Gottes reden. Also nicht in irgendwelchen Fremdsprachen oder Zungenrede, sondern ganz normal bei uns auf Deutsch. Im Namen Gottes reden, so wie es die Propheten im Alten Testament getan haben. Und was war ihr Maßstab? Das Wort Gottes. Der Maßstab war, das ist der Bund, den Gott mit euch geschlossen hat. Haltet ihr diesen Bund? Tut ihr das, was hier steht? Stimmt euer Leben mit dem überein, was Gott vorgegeben hat? Das ist ein Prophet. Übrigens sind ungefähr, wenn du die prophetischen Texte in der Bibel nimmst, 25% Voraussage der Zukunft und 75% das, was ich jetzt gesagt habe. Da geht es darum, lebst du so, wie Gott es möchte. Das ist der Schwerpunkt bei Prophetie. Altes Testament, Bund, wie ist es im Neuen Testament? Mich bewegt immer wieder, was Jesus sagt in Matthäus 7. Matthäus 7, ab Vers 24. Das sagt Jesus, Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Kennen die allermeisten von uns diese Worte? Wer diese meine Worte hört und sie tut, ganz natürlich das tun, was Gott, was Jesus gefällt und was er ermöglicht, entspricht das Leben den Worten Jesu. Da war der Ausdruck klug. Habt ihr noch eine Erinnerung, wie wir begonnen haben mit Erwachsen, mit klug handeln? Nicht wie unser kleiner Julius. Ich lese uns die nächsten beiden Verse in Matthäus 7, das sind 26 und 27. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Ist dumm, unverständig, unreif. Wie kannst du sowas Doofes tun? Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Das sind gerade die Begriffe, mit denen Paulus in Vers 20 begonnen hat. Kommen wir zum letzten Vers. Also Vers 24 war prophetisch, wird geredet im Namen Gottes. Und dann heißt es, während er zuhört, dieser Fernstehenden immer noch, werden seine geheimen Gedanken offenbar und er wird auf seine Knie fallen und Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. Das ist eine Aufgabe von Propheten. Von Sünde überführen. Ich denke da an den Propheten Nathan in 2. Samuel 12, 2. Samuel 11, da ist die Geschichte mit David und Bathseba. Ehebruch und Anstiftung zum Mord. Sehr, sehr üble Geschichte. Und dann heißt es am Ende von 2. Samuel 11, nachdem David den Uriah in den Tod geschickt hat und die Bathseba, die Frau von Uriah, zu sich genommen hat. Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Das ist so treffend. Über das Urteil, wenn ein Mensch Jesus noch nicht kennt, wenn er sich Jesus noch nicht gebeugt hat, noch nicht sein Leben gegeben hat und noch nicht wirklich ein Kind Gottes geworden ist. Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Und im nächsten Vers, da sandte der Herr Nathan, also diesen Propheten, zu David. Und dann erzählt Nathan eine Geschichte, die David überführt mit dem Schäfchen. Könnt ihr gerne für euch nachlesen. Und David erkennt, dieser Mann in diesem Gleichnis, der handelt falsch. Vers 7, da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Das ist Aufgabe von einem Propheten, von Sünde überführen. Ich muss euch sagen, das ist überhaupt nicht meine Lieblingsaufgabe. Wenn ich denn ein Prophet wäre, versuche mich gerade mal reinzusetzen. Da nehme ich es, nehme ich niemand von euch direkt, das geht nicht. Da nehme ich dem, der auf dem unbenutzten Stuhl sitzt. Und Gott hat mir gezeigt, da ist eine Sünde in seinem Leben. Und ich sage zu ihm, könnte es sein, dass in deinem Leben etwas nicht stimmt. Und meine Lieben, das gibt es, dass Gott so etwas zeigt. Und wenn ich mich da hineinversetze, also die Gabe wünsche ich mir nicht. Weiß nicht, ob du die auf deiner Wunschliste hast, etwas salopp gesagt. Aber das ist so heilbringend, wenn etwas ans Licht kommt. Ich denke da an ein Beispiel von einem Ehepaar, das ist es nicht hier in Bonn, das setze ich dazu, von einem Ehepaar, das große Schwierigkeiten hatte auf bestimmtem Gebiet und Gott hat einem Propheten gezeigt, da stimmt etwas nicht im Leben des Mannes. Und der Prophet ging zu diesem Mann hin, nicht von der Kanzel, sondern im Verborgenen. Manche von euch haben das auch hier in Bonn, in anderer Gemeinde, vielleicht schon von der Kanzel erlebt. Das gibt es in Bonn auch. Nein, 1:1 Gespräch und fragt ihn. Und dabei stellt man sich immer unter ihn und nicht über ihn. Fragt ihn, du, Gott hat mir gezeigt, ich soll dich fragen, gibt es etwas in deinem Leben, in deiner Ehe, was nicht stimmt? Und der Mann hat reagiert, danke, dass ich endlich das ans Licht bringen kann. Danke, dass ich es ans Licht bringen kann. Ich glaube, dass das ist, von was hier unsere Verse 24 und vor allem 25 reden. Es muss ans Licht, das Verborgene. Ich möchte jetzt nicht zu viele Beispiele erzählen. Ihr habt, glaube ich, verstanden, um was es geht. Wie geht das praktisch? Der erste Punkt, den ich hier stehen habe, ist Galater 6, Vers 1. Galater 6, 1. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Zwei Stichworte. Liebevoll, Demut, pass auf, dass du nicht ins die gleiche Gefahr. Zweiter Punkt, von Predigt getroffen. Ich habe das in meinem Leben immer wieder erlebt, dass mich Gottes Wort trifft und aufdeckt. Und manchmal kommen auch Menschen zum Verkündiger und sagen, du, woher wusstest du das? Du hast heute von mir geredet. Das ist Prophetie, ja. Es kann auch sein, das habe ich eben schon angeführt, einen persönlichen Eindruck dem anderen weitersagen. Und ich lese uns da nochmal 1. Korinther 13, 2. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Kommen wir langsam zum Ende. Ich lese uns nochmal den Vers 25. Während er zuhört, also dieser verständlichen prophetischen Rede, werden seine geheimen Gedanken offenbar. Ich habe davon gesprochen, von Sünde überführen. Und er wird auf seine Knie fallen und Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. In Matthäus 18, Vers 20 heißt es, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und es erinnert mich auch an die Reaktion von Petrus, Lukas 5, nachdem so übernatürlich viele Fische gefangen worden sind, nachdem vorher nichts im Netz war. Und der Petrus jetzt nicht zurückkommt und schwärmt, toller Fischfang, wäre ja für einen Fischer sehr verständlich. Sonst heißt in Lukas 5, Vers 8, als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Die Heiligkeit Gottes steht plötzlich mitten im Raum. Ich möchte schließen mit 4 Fragen. Wie sieht das konkret aus, auf die Knie fallen vor der Heiligkeit Gottes? Da wird man wirklich getroffen von dieser Heiligkeit. Ich kenne solche Situationen in meinem Leben. Das gehört zum Schönsten und gleichzeitig aber auch zum Erschüttertsten, was ich erlebt habe. Zweite Frage. Bisher waren wir ja bei den Nichtgläubigen. Aber ihr habt euch bisher auch, glaube ich, nicht zurückgelehnt. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir ganz persönlich? Wann bist du auf die Knie gefallen vor dieser Heiligkeit Gottes? Eigentlich müsste das ja jeden Tag sein. Denn die Heiligkeit Gottes ändert sich nicht. Wann bist du auf die Knie gefallen vor dieser Heiligkeit? Wann bist du das letzte Mal auf die Knie gefallen? Dritte Frage, und das gilt hier für unsere Gemeinde, so wie wir auch an diesem Sonntagmorgen zusammen sind. Gott ist wirklich hier unter uns? Fragezeichen. Da kam ein Ja. Wir haben uns wie jeden Sonntag vor dem Gottesdienst zum Gebet oben getroffen. Und das, was wir gebetet haben, ist für genau diese Gegenwart Gottes in diesem Gottesdienst. Und dazu gehört für mich immer auch der Dank. Danke, dass du gegenwärtig bist. Ist Gott gegenwärtig in unserer Gemeinde? Und die letzte Frage. Ist Gott wirklich in dieser Weise gegenwärtig in deinem Alltag? Das kannst nur du selbst prüfen. Und wir nehmen uns jetzt eine Zeit der Stille, wo jeder mit unserem wunderbaren Herrn Jesus reden kann.